Ich lese uns den Predigttext für den heutigen Sonntag. Er steht im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel, in den Versen 26 bis 31. Ich lese nach der Übersetzung, wie man auch sehen kann, nach Hermann Menge dieses Mal. Seht euch doch einmal eure Berufung an, liebe Brüder. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, das heißt im Sinne der Welt. Unter euch nicht viele einflussreiche Personen, nicht viele Hochgeborene. Nein, was der Welt als töricht gilt, das hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen. Und was der Welt als schwach gilt, das hat Gott erwählt, um das Starke zu beschämen. Und was der Welt als niedrig und verächtlich gilt, das hat Gott erwählt. Ja, das, was der Welt nichts gilt, um das, was ihr etwas gilt, zunichte zu machen. Es soll sich eben kein Fleisch vor Gott rühmen können. Ihm habt ihr es also zu verdanken, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns von Gott her zur Weisheit gemacht worden ist, wie auch zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit das Schriftwort seine Geltung behalte: Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Zu Beginn ein kurzer Blick in den Gesamtzusammenhang, in dem dieser Text steht. Paulus beginnt den gesamten Abschnitt an die Gemeinde in Korinth in Vers 18 mit den Worten: Denn das Wort vom Kreuz ist für die, welche verloren gehen, eine Torheit. Für die aber, welche gerettet werden, für uns ist es eine Gotteskraft. Das ist sozusagen die Überschrift über allem, auch über unserem heutigen Text. Das Wort vom Kreuz ist für Paulus der zentrale Gedanke und der Kern des Evangeliums. Das macht seine ganze Kraft aus. Darin liegt die Stoßkraft des gesamten Evangeliums von Jesus Christus. Und Paulus nimmt auch kein Blatt vor den Mund, wenn er klarstellt, dass das Wort vom Kreuz Torheit ist für die, die verloren gehen. In manchen Übersetzungen steht sogar, dass es blanker Unsinn ist, also ohne Sinn, sinnlos. Und für viele ist dieses Wort eigentlich nur dumm und ein Anstoß. Sie bevorzugen lieber ein bunt gefärbtes, süßes, religiöses Wässerchen, das aber keinem nützt und auch keinen Anstoß erregt. Es gibt viele edle und große Liebhaber dieser religiösen Wässerchen und Verdünnungen. Aber es ist kraftlos und ohne Wirkung und führt in die Irre. Paulus sagt, in die Verlorenheit. Soweit zum Hintergrund dieses Textes, der aber, wie gesagt, bis in unseren Text hineinreicht. Der erste Punkt ist der Blick in die Gemeinde. Im Vers 26 lesen wir: Seht euch doch einmal eure Berufung an, liebe Brüder. Da sind nicht viele Weise oder Gelehrte nach dem Fleisch, im Sinne dieser Welt, unter euch nicht viele einflussreiche Personen, nicht viele Hochgeborene. Ich habe in meinem Text die Worte seht doch fett gedruckt. Seht doch, ein Blick in die Gemeinde hinein. Paulus fordert die Gemeinde in Korinth auf, sich einmal in ihren eigenen Reihen umzuschauen. Wer dazugehört, wer dem Ruf zum Glauben gefolgt ist. Und er stellt dabei fest, dass diese Gemeinde aus Menschen zusammengesetzt ist, die nach den geläufigen Maßstäben, nach dem Fleisch, heute würde man vielleicht sagen nach dem Mainstream, nicht viele davon sind, nicht viele Gebildete aus der intellektuellen Elite der Stadt. Man muss wissen, die Zeit der heidnischen Antike war von der griechischen Philosophie geprägt und die hatte ein ganz eigenes Menschenbild. Das griechische Menschenbild zeichnete sich dadurch aus, dass ein wahrer Mensch im Körper und Geist stark und wettbewerbsfähig sein muss. Dieses Denken hat sich bis in unsere Zeit hinein erhalten. Ja, wir haben manches von den Griechen übernommen und manches sogar überboten. In der alten griechischen Kultur war zum Beispiel praktizierte Homosexualität durchaus geduldet. Sie wurde aber nie dem Zusammenleben von Mann und Frau rechtlich gleichgestellt. Und dass sich das griechische Denken bis in unsere Zeit erhalten hat, zeigt sich unter anderem darin, dass das Starke, das Schöne auch heute noch zählt und verehrt, ja geradezu vergöttert wird. Ich muss hier keine Belege dafür vortragen. Jeder sieht und erlebt es täglich. Paulus macht nun deutlich und weist darauf hin, dass die Gemeinde in Korinth eine Kontrastgemeinde zu dieser damaligen Gesellschaft ist, in der sie lebt. Darum sollten wir den Text auch selbstkritisch auf unsere Situation lesen. Ist unsere Gemeinde auch eine Kontrastgemeinde zu den Verhältnissen hier und heute? Diese Frage gilt nicht nur für unsere Gemeinde hier vor Ort, und ich lasse die Frage einfach einmal so stehen. Auf jeden Fall waren zu Beginn nicht Kardinäle, Bischöfe oder sonstige kirchliche Würdenträger die Säulen und Träger der Gemeinde. Kann es sein, dass Gottes Wort uns manchmal beschämt? Was zählt eigentlich, wenn aller Reichtum, alle Schönheit, alle Weisheit, aller Ruhm dieser Welt vergangen sein wird? Sicher, die meisten von uns gehören nicht den Armen und Benachteiligten an. Doch gerade damit ist eine große Gefahr verbunden. Die Gefahr, sich selbst zu überheben und sich über andere zu stellen. Wie schnell sehen wir auf andere herab, die weniger können, weniger besitzen, weniger Ansehen haben. Und dieser Gefahr will unser Text entgegenwirken. Man kann den Text aber auch missverstehen. Töricht sein, schwach, verachtet, ist kein anzustrebendes Ideal. Paulus will das Schwache nicht an sich verklären. Es geht auch nicht darum, dass Weisheit, Bildung, Einfluss matisch gemacht werden sollen, sondern es geht um die Haltung des Menschen zu ihrem körperlichen, geistigen oder materiellen Besitz. Niemand soll sich dessen rühmen, heißt es in Vers 29. Darum erinnert Paulus die Korinther an ihre Berufung durch Gott, der uns sagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Leben ist eben nicht gut, weil es gelingt oder wenn es gelingt, sondern es ist gut, weil es Gottes Geschenk ist. Und es gibt kein misslungenes Leben mit Gott, auch wenn vieles vielleicht misslingt. Ich komme jetzt zu den Versen 27 und 28. und habe das überschrieben, was hat Gott erwählt? Nein, was der Welt als töricht gilt, das hat Gott erwählt, um die Weisen zu beschämen. Und was der Welt als schwach gilt, das hat Gott erwählt, um das Starke zu beschämen. Und was der Welt als niedrig und verächtlich gilt, das hat Gott erwählt. Ja, das, was der Welt nichts gilt, um das, was ihr etwas gilt, zunichte zu machen. Ich habe auch hier einige Begriffe in meinem Original fett hervorgehoben. Da stehen die Eigenschaften töricht, schwach, niedrig, verächtlich, was nichts zählt. Nun, auf den ersten Blick geht diese Rechnung nicht auf. Nicht im wirklichen Leben. Nur im Märchen wird aus Aschenputtel eine Prinzessin und aus dem Frosch ein König. Ganz nebenbei, arm ist nicht nur der, der wenig hat, sondern auch der, der nicht genug bekommen kann. Aber die sind hier nicht gemeint. Dann eher der Reiche, der spricht, reich ist der, der sagt, es reicht. Ungebildet, schwach, niedrig, verächtlich, das sind alles Kategorien, die in unserer Gesellschaft gern dazu taugen, um Menschen herabzustufen, auszugrenzen und mit dem Stempel hoffnungsloser Fall in einer Schublade zu entsorgen. Aber Gott stellt unsere Maßstäbe auf den Kopf. Bei ihm gelten keine Leistungskriterien. Das biblische Zeugnis dafür ist überwältigend. Nur einige Beispiele. Wenn wir den Lobgesang der Maria hören, dann sagt sie in Lukas 1, er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und später sagt sie, er stürzt die Machthaber von den Thronen und erhöht Niedrige. Oder Jesus bei diesem Pharisäergastmahl spricht er, Lukas 14, wenn du ein Gastmahl veranstalten willst, so lade Arme und Krüppel, Lahme und Blinde dazu ein. Paulus schreibt dann die Römer, richtet eure Gedanken nicht auf hohe Dinge, sondern lasst euch zu den Niedrigen herab. Und von Jesus selbst, dem Knecht Gottes, heißt es bei Jesaja, er war verachtet und gemieden von den Männern, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, ja, wie einer, vor dem man das Angesicht verhüllt, verachtet, so dass wir ihn für nichts ansahen. Und damit und mit ihm schreibt Gott Geschichte, Heilsgeschichte. Ja, Gott will auch die haben, die sonst keiner haben will. Welche Wertmaßstäbe gelten in unserem persönlichen Leben und in der christlichen Gemeinde? Die Erfahrung zeigt und lehrt, dass die Armen und Schwachen leere Hände haben, die Gott füllen kann. Wer schon gefüllte Hände hat, dem wird er nicht mehr viel geben können. Ich erlebe, dass diese Menschen oft demütiger, barmherziger und dankbarer sind als Erfolgsverwöhnte, als die Satten und Übersättigten, die schon alles zu haben glauben. Ich wurde hier an das Gleichnis, was Jesus einmal erzählt von dem Reichen und dem armen Lazarus erinnert. Der Reiche lebte im Überfluss und hatte alles. Er konnte alle Genüsse mitnehmen und hatte ein Lebensgefühl wie auf Dauerkokain. Er machte aus seinem Leben ein Fest und er war nicht einsam, denn wo Reichtum ist, da sind auch immer Freunde. Doch eines Tages starb er und wurde begraben. Jetzt war er dort, wo es kein Geld, keine Aktien, keinen Porsche, keine Frauengeschichten und keine Immobilien mehr gab. Alles war weg, was sein Leben einst ausmachte. Wie geht es ihm jetzt? Jesus berichtet, er leidet entsetzlich. Er wird von Höllenqualen gepeinigt. Er hat eindeutig einen schweren Entzug. Wisst ihr, was Hölle ist? Das ist kein Dauergrill als Strafe. Nein, dort bist du gierig auf das, was du hier gehabt hast. Hölle ist deinen Sehnsüchten ausgeliefert zu sein, die sich aber nie erfüllen werden. Es ist wie im kalten Entzug. Auf sein Rufen hin bekommt der Reiche von Abraham die Antwort, Kind, gedenke, dass du alles, was du wolltest, empfangen hast in deinem Leben. Und wir könnten fortsetzen, und mehr wolltest du nicht. Auch mit diesem Gleichnis zeigt uns Jesus, dass Gott die Schwachen und Unedlen, die Armen wie den Lazarus erwählt, um die irdischen Größen und die weltliche Weisheit in ihrer Nichtigkeit und Wertlosigkeit zu entlarven. Vor Gott gelten weder natürliche noch soziale Vorzüge. Er sieht nicht die glänzende Fassade, er sieht in das Herz. Er kennt unsere tiefste innere Gesinnung, die wahren Beweggründe unseres Herzens. Ich bin froh und dankbar dafür, dass sich unsere Gemeinde auch für suchtkranke Menschen offen zeigt und ihre Räume für sie zur Verfügung stellt. Suchtmittelabhängige sind in unserer Gesellschaft immer noch eine gemiedene Randgruppe, die als willensschwach und nicht selten als asozial abqualifiziert werden. Doch was wissen wir denn von ihnen? Wissen wir, warum sie alkoholkrank oder drogenabhängig geworden sind? Kennen wir ihre Biografie? Was wissen wir von ihrer Kindheit, die sie für ein Leben geprägt hat? Kennen wir die Ängste und Schmerzen, die Kinder in scheinbar heilen Familien erfahren, in Familien, wo fast nur die Fassade stimmt? Vielleicht ist er oder sie in einer Familie aufgewachsen, in der ihre Seelen vor Kälte erfroren sind. Wie viele von ihnen sind die lebenswichtigen Grundbedürfnisse nach Annahme, Zuwendung, Liebe, Nestwärme versagt geblieben? Sie konnten nie so etwas wie Urvertrauen entwickeln, weil die sichere Bindungsperson, die vor allem in den ersten beiden oder bis zum dritten Lebensjahr unersetzlich ist. Das hat ihnen gefehlt. Und diese Bedürfnisse sind nicht einfach weg, wenn sie dann erwachsen werden. Im Gegenteil, sie melden sich in einer übersteigerten Form, die aber niemand mehr erfüllen kann. Eines Tages entdecken sie dann das Mittel, was ihnen das angenehme Gefühl von Wärme und Geborgenheit vermittelt, was den Schmerz für eine Zeit betäubt und vergessen macht. Im Suchtmittel finden sie das, was sie als Kind hätten bekommen sollen und ihnen versagt wurde: Wärme, Zufriedenheit, Geborgenheit. Welches Urteil fällen wir über diese Menschen? In unserer Gesellschaft erleben sie dann leider weithin die gleiche Ablehnung, die sie schon als Kinder erfahren haben. Ich sehe sie aus meiner Lehrerzeit noch vor mir. Den blassen, schmächtigen Jungen, der in der Bank immer allein saß, weil niemand neben ihm sitzen wollte. Ängstlich und verschüchtert traute er sich nie, den Finger zu heben. 12 Jahre und noch immer Bettnässer. Und immer wenn es wieder passiert war, stellten ihn seine Eltern minutenlang unter die kalte Dusche. So hat er mir unter Tränen erzählt. Oder das 14-jährige Mädchen, das zu mir in das Vorbereitungszimmer kam und unter Schluchzen ihre Familiensituation schilderte. Der Vater, vermutlich Alkoholiker, war in ständigem Streit mit ihrer Mutter, der nicht selten auch körperlich ausgetragen wurde. Sie versuchte zu vermitteln und geriet immer wieder zwischen die Fronten. Ich frage mich manchmal, was mag aus diesen beiden geworden sein? Wo finden sie heute Trost und Vergessen? Vielleicht geht es ihnen so wie dem jungen Mann, den ich auf einem Spaziergang durch die Heide auf einer Bank sitzen sah. Mit verklärtem Blick hält er geradezu zärtlich seine Flasche im Arm. So hätte er einmal selbst in den Arm genommen werden wollen. Aber nun hat er sie gefunden, die Bindungsperson, die zuverlässig ist und auf die er sich verlassen kann, die er nicht mehr hergeben will, die aber eigentlich in seiner frühen Kindheit hätte haben müssen. Können wir das nachvollziehen? Wir alle, nicht nur Suchtkranke, wissen, was Sehnsüchte sind. Wir alle wissen, was ein Paradiesgedächtnis ist. Wir alle sehnen uns nach einem Zustand, wo alles stimmt. Und nicht anders geht es Suchtkranken. Nur dass sie an der falschen Stelle suchen und auf trügerische Weise fündig werden. Die Heimtücke des Suchtmittels, die schlägt erst später zu. Denken wir uns einmal rein in das Leben eines Menschen, der in die Sucht geraten ist. Für die Überwindung seiner Abhängigkeit muss er so viel Kräfte mobilisieren, was einer mit einem heilen Leben überhaupt nicht muss. Wer danach von Willensschwachheit redet, der hat keine Ahnung, wovon er spricht. Und eine Selbsthilfegruppe, wie wir sie hier in Ottendorf haben, ist darum eine nicht zu unterschätzende Hilfe. Vielleicht kann man die Verse 27 und 28 so verstehen und zusammenfassen. Die Maßstäbe der Welt, an denen sich eine Gemeinde misst, hat Gott verworfen. Sie spielen einfach keine Rolle bei der Berufung für den Stand, den Menschen vor Gott haben. Warum? Damit sich kein Mensch vor Gott rühmen kann. Ergänzend muss man auch hier allerdings hinzufügen, auch Armut und eine niedrige gesellschaftliche Stellung ist keine Freikarte, sind kein Verdienst für die Berufung von Gott. Ich komme zum dritten Punkt, was wir in Christus haben. Und das wird uns in den Versen 30 und 31 vor Augen gestellt. Ihm habt ihr es also zu verdanken, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns von Gott zur Weisheit gemacht worden ist, wie auch zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit das Schriftwort seine Geltung behalte, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Nun kommt Paulus auf die Berufung der Gemeinde in Korinth zurück. Die Menschen in der Gemeinde in Korinth hatten den erwählenden Ruf Gottes gehört und sind ihm gefolgt. Sie wurden gläubig an den gekreuzigten Messias und ließen sich aus ihrer Verlorenheit retten. Jetzt gilt für sie: Aus Gott seid ihr in Jesus Christus. In sich selbst sind sie nichts und haben sie nichts aufzuweisen. Aber sie sind ja nun in Jesus Christus. Das ist ihr eigentlicher Lebensraum. Und in diesem neuen Lebensraum finden und haben sie alles, was zu diesem neuen Leben gehört. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung. Wer Christ geworden ist, denkt von Gott her. Diese Art des Denkens wird in der Bibel als Weisheit bezeichnet, die nur in Christus möglich ist und von ihm herkommt. Weisheit in diesem Sinne ist gelebtes Wissen nach den Maßstäben Gottes. Darum werden Menschen, die die Gebote Gottes halten, in der Bibel als klug bezeichnet. Daran sieht man, Weisheit hat in erster Linie nichts mit unserem Intelligenzquotienten zu tun. Weise Leute müssen kein Abitur haben. Sie sind oft einfache Leute, aber sie sind Personen, die Gott und seinen Willen gut kennen und danach handeln. Weisheit befähigt mich zu sehen, was in den Augen Gottes in meinem Leben wirklich wichtig ist. Gottes Weisheit hilft mir, die richtigen Prioritäten zu setzen. So ist es auch mit der Gerechtigkeit, die wir vor Gott haben. Mit unserer alten Sündhaftigkeit können wir vor Gott einfach nicht bestehen. Nur weil Jesus unsere Schuld am Kreuz getilgt hat, verleiht er uns diese Gerechtigkeit. Gerecht, das ist das Rechtsein vor Gott, die rechte Beziehung zu ihm. Wir sind, wenn wir gerecht sind, dann sind wir das nicht aus uns, sondern weil Jesus uns gerecht gemacht hat. Schließlich, wenn Glaubende an Jesus Heilige genannt werden, dann nicht deshalb, weil sie besondere moralische Qualitäten haben oder ein fehlerfreies Leben vorweisen können. Heilige sind diejenigen, die zu Jesus gehören. Er hat sie zu seinem Eigentum gemacht. Heilig sein zeigt somit nur einen Besitzstand an. Und wenn du Jesu Eigentum bist, bist du ein Heiliger. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit, das sind eigentlich alles Zustände und Eigenschaften, wie sie im Paradies schon einmal da waren. Ich hatte schon vom sogenannten Paradiesgedächtnis gesprochen. Das ist der Zustand, nach dem sich jeder Mensch, ob er es wahrhaben will oder nicht, irgendwie zurücksehnt. Nur machbar ist dieser Zustand nicht. Auch wenn die Menschheit durch die Geschichte hindurch immer wieder mehr oder weniger verhängnisvoll Versuche dazu unternommen hat. Nur durch den Glauben an Jesus Christus und seine erlösende Tat am Kreuz erlangen wir Erlösung. Der Loskauf von Sünde und Schuld ist nichts, was wir selber machen können. Wir können sie nur von Jesus im Glauben empfangen. Ein letzter Nebengedanke sei mir an dieser Stelle dazu erlaubt. Dieser Glaube ist nicht in erster Linie eine Hilfe für den Lebenserfolg jetzt. Hilfe zur Lebensbewältigung ist nur ein schöner Nebeneffekt. Es geht um viel mehr. Der Glaube ist das Eintrittsticket für die Zukunft. Dazu sind wir berufen. Berufen zur Gotteskindschaft. Und es gibt nur eines, was unsere und diese Berufung hindern kann. Das ist der Stolz des Menschen. Deshalb und nur deshalb sind unter den Berufenen Gottes so wenig weise, mächtige und angesehene. Für uns bleibt der Glaube der Pfand für die Erfüllung unserer Berufung und Sehnsucht. Vor diesem Hintergrund lasst uns unsere Berufung leben. Amen.